Ich freue mich, heute hier mit euch etwas anzuschauen. Aber bevor ich mit dem Thema starte, würde ich gerne beten und dann starten wir. Herr, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir uns hier treffen dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir singen durften. Ich danke dir dafür, dass wir hier auch Gemeinschaft haben dürfen. Aber Herr, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich danke dir dafür, dass ich hier nicht irgendwie mir was ausdenken muss, sondern dass ich einfach nur die Worte weitergebe, die wir hier lesen dürfen. Und das hat Kraft, das hat Veränderung oder bewirkt Veränderung. Und das ist Gnade von dir, dass du nicht mit uns schweigst, sondern dass du zu uns redest. Und dass du nicht Worte redest, die uns einfach nur verurteilen, sondern Worte redest, die uns retten. Und dafür danke ich dir und ich bitte dich darum, schenk uns Ruhe, aber hilf uns dabei auch, ja, dir zuzuhören und verändere du uns durch dein Wort. Amen. So, bevor ich mit diesem Thema starte und ihr euch alle so bequem hinsetzt, habe ich was dabei. Und zwar, diesmal dürft ihr nichts reinschmeißen, sondern müsst was rausholen. Also, jetzt gut zuhören. Und zwar, hier, warte, ich tausche das noch kurz. Hier nehmt ihr nur die Mädels raus und hier nur die Jungs, okay? Und dann jeder nimmt diesen Zettel und bleibt einfach mal stehen, okay? Und wenn ihr dann alle einen Zettel genommen habt, stehen geblieben habt, seid, dann rede ich mit euch weiter und dann dürft ihr die Zettel auch anschauen, okay? Und dann erkläre ich euch weiter, okay? Aber das ist der erste Schritt, also ihr dürft euch her. Hier Mädels, hier Jungs. Ja, ihr dürft jetzt aufstehen, alle, und das holen. Noch nicht. Ja.
Irgendwie gefällt mir das gerade noch nicht.
Nee, nein, noch stehen bleiben.
Nein, nicht zwei.
Noch nicht anschauen, oder?
Nee, noch nicht anschauen. Hallo, hallo.
Ah, ja. Ich dachte eigentlich, du machst zuerst so. Ups, so.
Meine ist gut.
Meine ist gut.
Es ist gleich.
Meine ist da so viel.
Ding Dong. Perfekt. Ist noch was drin?
Ja.
Und nur eine.
Oh, ich hab zwei.
Dann gib einen, Tim. So, jetzt hat jeder von euch einen Zettel, okay? Also, ihr dürft mal jetzt alle den Zettel aufmachen. Okay? Und bei jedem von euch steht eine Zahl drauf, normalerweise. Also, jetzt dürft ihr euch mal in den Gruppen versammeln. 1, 2 und 3.
3,
2,
1, 1,
ja.
Was seid ihr?
Zwei.
Ihr seid zwei.
Ja, ja.
Okay, also jetzt. Die Gruppe 2 darf sich hier hinsetzen, die Gruppe 1 hier hin und die Gruppe 3 dahin.
Hey, easy.
Ihr bleibt das ganze Thema übersetzt, also ja.
Man schreibt natürlich weniger Punkte aus. Ja.
Also, ich hoffe, ihr habt jetzt alle eure Sachen mitgenommen. Und zwar jetzt hier noch ein bisschen logistische Schwierigkeiten. In der ersten Reihe. Und zwar dachte ich, es ist vielleicht eine coole Idee, euch einfach mal umzusetzen. Ich weiß nicht, wie ihr so darauf reagiert. Vielleicht sitzt jemand hier und denkt sich einfach nur so, ey, das war so richtig unnötig, was du gemacht hast. Oder vielleicht ist auch irgendjemand genervt von euch. Aber ihr habt alle ein gutes Pokerface. Also ihr seid noch, niemand ist so böse, dass ich das sehen kann. Aber warum habe ich das gemacht? Und zwar ist es ein einfacher Grund, weil ich glaube, dass dadurch, dass es uns jetzt vielleicht schwerfällt, dass wir jetzt vielleicht keine Lust haben, weil so wie ihr jetzt sitzen bleibt, werdet ihr auch fürs Essen sitzen bleiben. Das heißt, ihr seid heute Abend an dem Platz, wo ihr jetzt sitzt. Und ich kann mir noch aussuchen, wo ich mich hinsetze. Aber der Punkt ist der, wenn du hier bist und sagst, ey, das finde ich irgendwie, also das nervt mich oder ich finde es einfach nicht so cool oder bist traurig oder was auch immer, dann zeigt es eigentlich nichts anderes wie, du willst da sitzen, wo vielleicht deine Freunde sitzen. Du willst da sitzen, wo es vielleicht coole Gespräche gibt. Du willst da sitzen, wo vielleicht die coolen Leute sitzen. Und dir geht es im Endeffekt darum, um dich selber. Also du selbst kommst jeden Freitag zur Jugend und vielleicht kommst du zur Jugend einfach nur, weil es um dich geht. Weil du deine Freunde halt sehen willst und weil du einfach nur eine coole Zeit mit denen verbringen willst. Und jetzt habe ich euren Plan vielleicht heute Abend durchkreuzt. Vielleicht hast du gesagt, hey, ich will noch unbedingt mit dem reden, hast dich extra daneben gesetzt. Jetzt sitzt du nicht mehr neben dieser Person. Aber trotzdem, es ist nur eine Kleinigkeit. Ihr seid alle umgesetzt und es ist ein kleines Beispiel. Und trotzdem merken wir, manchmal passt es uns nicht. Manchmal nerven uns schon solche Kleinigkeiten. Und das ist eigentlich nichts anderes, wie dass wir ein Problem mit unserem Egoismus haben. Und wenn jemand denkt, nee, ich habe kein Problem mit Egoismus und nach dem Thema immer noch so denkt, dann darf diese Person noch gerne auf mich zukommen. Entweder lerne ich von ihr oder sie von mir. Und ich mache heute diesen Exkurs. Wir sind ja mit Samuel fertig und haben noch nicht mit unserer neuen Themenreihe angefangen. Und ich mache heute einen Exkurs über Egoismus, beziehungsweise andersrum gesagt über die Liebe zum Nächsten, weil ich glaube, und das ist wirklich auch eine ehrliche Meinung, weil ich glaube, dass in unserer Jugend irgendwie so eine Ellenbogengesellschaft so irgendwie groß wird. So jeder macht mit seinen Freunden was, jeder kocht sein eigenes Süppchen und die Leute, die alleine sind, die Leute, die komisch sind, die Leute, mit denen es irgendwie einfach anstrengend ist zu reden oder die einfach ja, nicht so beliebt sind, die bleiben halt immer die Einzigen. Die bleiben irgendwo und fallen irgendwo immer hinten runter. Aber ich selbst verbringe dann Zeit mit meinen Freunden und habe voll die gute Zeit und genieße es voll, aber achte gar nicht mehr drauf. Und deswegen glaube ich und ich hoffe so sehr, das ist auch irgendwie so das, was ich mir dabei gedacht habe heute, dass wir nicht nur heute uns mal anders hinsetzen, sondern vielmehr uns darüber Gedanken machen, wie sieht es in meinem Herzen persönlich aus? Wie stehe ich in dieser Jugend zueinander? Wie stehe ich zu jedem von euch? Liebe ich diese Leute? Bin ich bereit, für sie alles zu geben? Bin ich bereit, ihnen zu dienen? Oder geht es eigentlich nur um mich? Und ich habe dieses Thema wie folgt überschrieben. Ich bin kein Egoist, nur jemand, dem es gut gehen soll. Ich glaube, das ist irgendwie so zumindest meine Gedanken. Niemand von euch würde sagen, dass ich voll der Egoist bin. Ich bin kein Egoist, aber ich will halt nur, dass es mir gut geht. Und irgendwie ist es so, durch die Blume weiß jeder von uns, ja eigentlich, wenn ich ehrlich bin ich schon ein Egoist. Und wenn ich ehrlich bin, geht es schon eigentlich nur um mich. Und wenn ich ehrlich bin, will ich oft gar nicht den anderen dienen, will ich oft gar nicht den anderen lieben, weil ich lieber mich selbst lieben will. Nun, und um dieses Thema ein bisschen mehr zu verstehen oder besser zu verstehen, habe ich mit euch wie folgt oder den Text mitgebracht, und zwar Johannes Kapitel 13, Vers 34 und 35. Und diese zwei Verse sind sozusagen eigentlich ja, der Fokus von diesem Thema. Und um uns so ein bisschen abzuholen und auch einfach so mitzunehmen, vor diesem Text redet Jesus über die Ehre von ihm, also um Jesu Ehre. Und er sagt, dass er jetzt verherrlicht ist. Und wenn wir jetzt über unser Leben nachdenken, dann wissen wir, okay, Egoismus, damit verherrlichen wir Gott nicht. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, aber was hat mein Leben mit Gottes Ehre zu tun? Und genau diese Frage, das ist das Erste, was wir uns anschauen wollen, bevor wir anfangen, über Liebe zu reden, bevor wir weitergehen, über Egoismus zu reden, bevor wir irgendwie hier in dieser Jugend anfangen, darüber nachzudenken, ist das Erste, was wir uns jetzt anschauen, dass es immer, überall, in jedem Thema, in jedem Bereich, in jedem Leben nur darum geht, dass Jesus verherrlicht wird. Und das ist auch der erste Punkt, Jesu Verherrlichung, unser Ziel. Das ist das Erste, was so wichtig ist. Aber warum ist es wichtig, das zu verstehen und warum ist es wichtig, diese Grundlage zu haben, dass in jedem Leben von euch es nur um Jesus geht? Ich will es wie folgt versuchen zu erklären. Und zwar, jeder von uns, ohne Ausnahme, findet Dinge oder Personen gut oder schlecht. Also, du hast ein Handy und du hast eine Meinung dazu. Also, du findest das Handy gut oder schlecht. Und du hast verschiedene Beziehungen und verschiedene Menschen und manche Menschen liebst du und schätzt du und manche Menschen gehst du eher aus dem Weg und ja, versuchst sie einfach zu vermeiden. Und wir Menschen bewerten eben alles irgendwie bewusst oder unbewusst. Also wenn wir uns so auch durch den Alltag mal durchdenken, wirklich alles, ob das jetzt die Brille von einem ist, ob es die Frisur von jemandem ist, ob es das Haus oder das Auto ist, egal was, irgendwie bewerten wir das alles. Und warum ist es eigentlich so wichtig, also warum versuche ich das jetzt so zu erklären, weil, oder warum ist es so entscheidend für Gott, weil es Gott nicht darum geht, dass wir sagen, okay, wenn wir Gott jetzt so in die ganzen Sachen einreihen, die wir so bewerten, dann sagt Gott, oh ja, Gott ist auch eigentlich ganz in Ordnung und der Rest ist eben auch ganz in Ordnung. Gott geht es nicht darum, dass wir ihn ebenso bewerten wie alles andere, sondern Gott geht es darum, dass wir ihn und nur ihn allein die 10 von 10 Sternen geben. Also er will unser ganzes Lob haben. Er will unsere ganze Bewunderung haben. Er will alles von uns haben. Denn eigentlich ist das unser Lebenssinn. Dafür bist du geschaffen, dafür bin ich geschaffen. Jeder von uns ist dafür geschaffen, dass wir für Gott leben. Jeder von uns ist dafür geschaffen, dass wir Gott anschauen und dass wir darüber staunen, dass wir ihn dafür loben, dass wir dankbar dafür sind, dass wir uns darüber freuen, dass wir uns darüber freuen, dass er uns liebt, dass er uns kennt, dass er uns geschaffen hat. Und um es nochmal einzuordnen, unsere Rettung ist nicht der Sinn des Lebens. Deine Rettung ist nicht dein Sinn des Lebens. Deine Rettung ist einfach nur ein Weg, ist einfach eine Möglichkeit, dass du jetzt diesen Sinn des Lebens ausleben kannst. Jetzt, wenn du gerettet bist, kannst du erst für Gott leben. Davor konntest du es gar nicht. Und wenn du jetzt gerettet bist, hat dich Gott nicht einfach gerettet und gesagt, setz dich jetzt aufs Sofa und mach, was du willst, sondern hat dich gerettet und gesagt, jetzt bete mich an, jetzt lebe für mich, jetzt freue dich an mich. Und das ist alles eigentlich, worum sich unser Leben dreht. Wenn es jetzt manchmal noch sehr verschwommen ist, dann wird es spätestens im Himmel, werden wir das alle tun. Und es wird nicht langweilig sein, sondern es wird etwas sein, worüber wir uns freuen. Und es wird etwas sein, wo wir uns jeden Tag immer mehr freuen. Also es wird nicht irgendwie sein, dass wir so ein Niveau erreichen und sagen, okay, jetzt freue ich mich einfach, sondern jeden Tag werden wir immer mehr darüber staunen, immer mehr uns darüber freuen, dass wir Gott kennen, dass wir ihn anschauen dürfen. Es wird immer, immer größer werden und es wird auch nie aufhören, weil Gott unendlich ist. Und darum geht es in deinem und meinem Leben. Und wenn du hier sitzt und sagst, eigentlich will ich das gar nicht oder ich lebe auch vielleicht nicht so wirklich danach oder du findest es vielleicht auch so ein bisschen lächerlich, darüber nachzudenken, dass du nur für Gott leben sollst, dann will ich dich aber trotzdem genau dafür einladen. Da will ich trotzdem nochmal diese Einladung zu dir persönlich aussprechen. Es gibt nichts auf dieser Welt, was dich mehr erfüllt. Es gibt nichts auf dieser Welt, was lebenswerter ist. Es gibt nichts auf dieser Welt, was dir mehr Lebenssinn gibt, als für Gott zu leben. Und wenn du sagst, ja, aber ich bin noch gar nicht gerettet oder ich weiß nicht genau, wie das so bei mir steht, dann will ich dich auch ermutigen, darüber nachzudenken, hinzugehen und zu glauben. Glaubst du daran, dass Jesus Christus dir deine Sünden vergeben kann, dass er dich zu deinem Kind machen kann, dass er dich zu einem Erben machen kann? Glaubst du daran, dass er dich voll und ganz erretten kann? Und glaubst du daran, dass du danach für ihn ganz leben kannst? Und das ist nicht dein Verdienst, wir verdienen es uns nicht, sondern es ist nur Gnade. Nun, falls ihr euch wundert, warum machen wir jetzt diesen ganzen Exkurs, dann ist es, wie ich auch gerade schon eben gesagt habe, nicht so eine Idee von mir, ah, das könnte einfach noch gut reinpassen, ich brauche noch was für den ersten Punkt, sondern ich mache das, weil Jesus das hier macht. Also Jesus hat es hier so gesagt, also wird es dann sehr wichtig sein. Wann hat es Jesus gesagt? Und zwar in Kapitel 13 kennen wir diese Geschichte, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Jesus geht hin, und wir müssen es nochmal vor Augen führen, es waren damals wahrscheinlich ja, sehr, sehr heiß und die Füße der Jünger, die waren verschwitzt, verklebt, voll mit Staub, hat alles gestunken. Und ist Jesus hingegangen und hat ihnen diese Füße gewaschen. Und die haben sich darüber noch gestritten, wer der Größte ist. Und Jesus kniet sich hin und wäscht ihnen alle die Füße und legt sich dann mit ihnen hin und hat mit ihnen dieses letzte Abendmahl. Jesus freut sich darüber, dass er mit ihnen dieses Abendmahl feiern kann. Und dann, während diesem Abendmahl, kennen wir wahrscheinlich diese Geschichte, wie dann Jesus sagt, ja, es gibt aber jemanden, der mich verraten wird. Und alle sagen, okay, wer ist es? Und alle fangen an zu reden. Und dann ist es Judas. Jesus sagt zu ihm, dass er rausgehen soll. Und Judas geht raus. Und dann sind wir in Kapitel 13, Vers 31, als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus. Also als Judas hinausgegangen ist, fängt Jesus an zu reden. Es ist so, als ob Jesus jetzt nur noch unter seinen Leuten ist. Nur noch seine Jünger, die wirklich seine Kinder sind und zu ihnen spricht. Und das Erste, was er sagt, ist, dass er jetzt verherrlicht ist, dass er jetzt geehrt ist, dass er jetzt eben angebetet ist. Also hier sehen wir, das ist das Wichtigste in unserem Leben. In unserem Leben, in deinem Leben geht es nie um dich, geht es nicht um mich, geht es nicht um unsere Beziehung, geht es nicht um unsere Gemeinde, geht es nur um Jesus. Also wir sehen, Jesus legt dieses Fundament und gibt uns diesen Lebensinhalt mit. Nun und dann, was sagt Jesus dann? Er sagt dann nicht, und jetzt geht hin, macht Wunder. Jetzt geht hin, baut eine riesige Gemeinde, baut eine riesige Gemeindestruktur mit 500 Gemeinden über die ganze Welt, übersetzt die Bibel in alle Sprachen, geht hin, macht die Bibelschule und dann irgendwann mal in Böbingen 2026 macht eine Jugendarbeit mit einem mega coolen Jugendprogramm, dass alle völlig begeistert sind. Jesus sagt das alles gar nicht, sondern was sagt er? Und das ist der zweite Punkt, dass wir einander lieben sollen. Unsere Liebe und seine Verherrlichung. Und wir wissen, okay, Jesus verlässt die Jünger bald. Und die Jünger haben Angst. Die wissen auch nicht genau, okay, was passiert jetzt? 3 Jahre haben die jetzt mit Jesus zusammen gelebt. Und was sollen sie tun, wenn Jesus weg ist? Also haben sie einen Plan oder wie geht es jetzt weiter? Oder die wissen ja alles gar nicht. Und Jesus gibt ihnen keinen Plan mit, sondern Jesus gibt ihnen ein Gebot mit. Und das Gebot, das wollen wir lesen, und zwar Vers 34 und Vers 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist das, was Jesus ihnen mitgibt. Am Anfang eigentlich sehr unspektakulär. Wir würden sagen, Jesus, es ist doch kein Plan. Damit wirst du doch überhaupt, ja, du hast es jetzt einfach den Jüngern gesagt und das ist das Wichtigste, was sie irgendwie ausleben sollen, einfach nur einander zu lieben. Aber er sagt hier auch, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also er sagt damit aus, deine Liebe, meine Liebe, eure Liebe untereinander ist euer Markenzeichen. Also jede Firma, jede Person hat irgendwo, also oder Menschengruppe oder berühmte Person hat irgendwie so ein Markenzeichen. Sei es jetzt ein Logo, zum Beispiel Nike oder Adidas, oder sei es ein Auto, oder sei es irgendwie eine Personengruppe. Ja, als Beispiel sieht man das auch an den Leuten, jetzt wenn die Informatiker sind oder Pädagogen oder Künstler oder einfach Teens. Irgendwie so, die Leute haben immer so, man kann die so einkategorisieren und das ist irgendwie so ein Markenzeichen. Man sieht einfach, okay, der ist halt so und der ist halt so. Und Jesus sagt, ihr sollt Liebe untereinander haben, weil bei euch leuchtet keine Lampe über dem Kopf, dass jeder weiß, okay, er ist jetzt ein Kind Gottes, er ist jetzt gerettet, jetzt weiß es jeder, jetzt kann man das auch sehen oder ihr habt auch keinen Punkt auf der Stirn oder einen Stempel oder sonst was. Ihr seht davor genauso aus wie danach, vor eurer Rettung, nach eurer Rettung. Aber was hier sagt Jesus, ihr sollt lieben. Und daran soll die Welt erkennen. Er sagt nicht, geht hin und evangelisiert und verteilt Flyer und erzählt jedem von mir, auch wenn wir das tun sollen. Aber er sagt hier, daran wird die Welt erkennen, dass ihr Liebe habt. Okay, wir haben es verstanden. Aber was bedeutet es jetzt ganz konkret? Wenn Jesus sagt, wir sollen einander lieben, dann versteht es irgendwie jeder von uns, okay, ja gut, wir sollen halt lieben, wir sollen freundlich sein, aber was bedeutet das für dich und für mich, für uns als Jugend, für jeden von euch in eurem Privatleben, dass ihr liebt? Und auch da, eigentlich müssen wir nur auf Jesus schauen und gucken, was er macht. Was hat Jesus gemacht? Worin hat er seine Liebe zu uns bewiesen? Er hat seine Liebe zu uns bewiesen darin, dass er das Kreuz für uns getragen hat und dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Und genau dafür lieben wir ihn. Wir lieben ihn, weil er dich und weil er mich annimmt, weil er uns die Sünden vergibt, weil er uns nicht verurteilt, weil er nicht dasteht mit einem Zeigefinger und sagt, ah, jetzt schon wieder hast du gesündigt, ja, jetzt habe ich so eine Niete bei mir. Überhaupt nicht. Jesus liebt uns als seine Kinder. Und warum? Weil er teuer dafür bezahlt hat. Nun, und jetzt sagt er zu uns, dass wir ebenso lieben sollen. Und hier eine Stelle aus Galater 6, Vers 2 steht geschrieben, einer trage des anderen Lasten und so erfüllt das Gesetz des Christus. Also jetzt, eine andere Stelle noch dazu genommen, sagt die aus, okay, wir sollen jetzt die Lasten vom anderen tragen. Und was sind die Lasten vom anderen? Wir müssen nicht hingehen und irgendwie ihn tragen, wir müssen nicht hingehen und was Schweres von ihm tragen, sondern was ist denn die Last von jedem von euch? Es kann Leid sein, es kann vielleicht irgendwie irgendwelche Dinge sein, die schwer sind. Aber ich glaube, als allererstes müssen wir oder sollen wir die Sünde vom anderen tragen. Genauso wie Christus. Christus hat mit dem Kreuz unsere Sünde getragen. Und wir, wenn wir ebenso lieben sollen wie Christus und die Last vom anderen tragen sollen, dann bedeutet es, dass wir die Sünde vom anderen tragen sollen. Und jetzt denkt ihr euch so, ja, aber ich bin doch nicht Christus. Wie soll ich denn die Sünde vom anderen tragen? Und was bedeutet es, die Sünde von dem anderen zu tragen? Und zwar bedeutet es, die Sünde vom anderen zu tragen, ihn vollständig anzunehmen und ihn nicht zu verurteilen. Weil jeder von euch, ich merke das bei mir extrem, wie ich, wenn ich viel mit jemandem zu tun habe, anfange, irgendwie zu verurteilen. Die Person macht was falsch und das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist einfach nur, okay, die hat es falsch gemacht. Und jeder von uns hat das irgendwo mehr oder weniger, aber diesen natürlichen Drang zu verurteilen. Ah, schon wieder ist er zu spät oder ah, schon wieder hat er gelästert oder ah. Und es kommt immer so in unseren Kopf rein. Aber Jesus sagt nicht, geht hin und verurteilt euch, sondern er sagt hin, geht hin und liebt euch. Und genau das ist der Punkt. Auch wenn diese Person vielleicht wirklich immer die gleiche Sünde begeht, immer gleich sündigt, immer und immer und immer wieder, dann bedeutet es für uns, dass wir diese Last tragen sollen. Wir sollen diese Sünde von ihm erdulden, ertragen. Wir sollen diese Person lieben und nicht verurteilen. Wenn diese Person komisch ist, dann ist sie auch selber schuld. Redet ja auch mit niemandem. Wenn diese Person immer ins Wort fällt, dann ist sie selber schuld. Dann will ja auch niemand mit der reden. Und wenn diese Person immer schlecht über andere redet, ja, dann will ich auch nicht mit ihr reden. Und wenn diese Person einfach nicht zu unserer Gruppe passt, weil sie anstrengend ist, dann passt sie eben nicht. Dann darf ich sie ja auch ausschließen. Und diesen natürlichen Drang, den kennt jeder von uns. Jeder von uns kennt in irgendeinem Bereich, in irgendeinem Beispiel, kennt man das, dass man einfach diese andere Person verurteilt. Aber Christus sagt, du sollst dich selbst verleugnen. In deinem Leben geht es nicht um dich, sondern du hast diese Aufgabe bekommen, dich selbst zu verleugnen, dich selbst nicht zu lieben, sondern die Last zu tragen. Und wisst ihr, es ist unfassbar schwer. Das heißt ja auch, es ist eine Last. Es ist nicht so, dass es uns so leicht fällt. Ah ja, okay, dann trage ich halt diese Last. Sondern es bedeutet für uns Anstrengung. Es bedeutet für uns, dass wir darunter vielleicht leiden. Es bedeutet für uns, dass wir ja, lange gehen müssen mit dieser Last. Aber genau das bedeutet es, wenn wir einander lieben sollen. Ich habe hier noch was dabei. Und zwar, ich denke jetzt hat es auch jeder gecheckt, dass es echt anstrengend und laut ist und einfach ohrenbetäubend ist. Aber genauso, wenn jetzt jemand hier daneben stehen würde mit diesem Topf, einfach auf diesen Deckel, mit dieser Kelle auf diesen Topfdeckel schlagen würde und die irgendwann mal denken würde, ey, ich verstehe gar nichts, was er hier vorne sagt. Und es ist einfach unangenehm, es dröhnt in den Ohren und jeder von euch würde am liebsten einfach entweder diesen Raum verlassen oder diesen Deckel nehmen und den wegschmeißen. Genauso geht es oder ist es, wenn wir in dieser Gruppe sind, wenn wir in dieser Jugend sind, wenn wir in der Gemeinde sind, und alles können. Wir können die Musik, wir können die Küche, wir können richtig coole Aktionen planen, wir können so viel unternehmen. Aber wenn wir einander nicht lieben, dann ist es wie dieser Deckel mit dieser Kelle. Es ist einfach Lärm. Es ist einfach ohrenbetäubend. Es tut weh. Es ist nichts Schönes. Es ist nicht etwas, ja, worüber Gott sich freut, sondern er sieht uns an und denkt sich, was machen die denn da? Es ist nichts anderes wie dieser Lärm. Es geht nicht darum, dass wir besonders gut dienen können. Es geht nicht darum, dass wir eine besonders coole Jugend haben, dass wir immer was unternehmen, dass wir bis spät in die Nacht immer hier sitzen. Das ist alles gar nicht unser Auftrag. Jesus sagt hier ganz einfach, liebt einander und tragt die Lasten vom anderen. Und nicht macht alles und macht alles perfekt, aber hört auf zu lieben. weil dann ist es einfach dieser Krach. Und ich will ein paar, ich habe hier so ein paar Fragen auf, also aufgeschrieben, die uns einfach sehr, sehr praktisch verdeutlichen sollen. Und ich will die einfach vorlesen, immer kurz Pause lassen und denk wirklich darüber nach, wie beantwortest du diese Frage? Und zwar, bist du bereit, mit einer anstrengenden Person zu reden und nichts von dir zu erzählen, sondern nur zuzuhören und für diese Person da zu sein? Bist du bereit, deinen Freitagabend zu opfern und kein Wort mit deinen Freunden zu reden, sondern mit einer Person, die ausgeschlossen wird von der Jugend, also so eine außenstehende Person? Bist du bereit, mit einer Person, die schlecht über dich geredet hat, ihr liebevoll zu begegnen und ihr die Sünden zu vergeben? Bist du bereit, eine Person, auf die du neidisch bist, vor den anderen zu loben? Bist du bereit, die Jugend zu dir nach Hause einzuladen, damit du ihnen dienen kannst? Und das sind einfach nur Beispiele, die ich versucht habe, ja, auf uns irgendwie so zu beziehen, weil die sehr, sehr konkret sind. Aber die Frage ist einfach nur, bist du bereit, den anderen zu lieben? Bist du bereit, seine Last zu tragen? Und Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, Matthäus 5, Vers 46, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht die Zöllner dasselbe? Also er sagt hier, das ist doch nichts Schweres. Wenn ihr freundlich zu mir seid, dann bin ich auch freundlich zu euch. Wenn ihr mich einladet, dann lade ich euch auch ein. Wenn ihr mir Geschenke macht, dann mache ich euch auch Geschenke. Also hoffentlich. Und so sehen wir, in der Welt ist es gang und gäbe. Ich mache dir einen Gefallen, du machst mir auch einen Gefallen. Und es ist immer so ein Tauschgeschäft. Aber das ist nichts Besonderes. Jesus sagt hier, ihr sollt lieben und nichts verlangen, nichts zurückfordern. Ohne Bedingung. Denn die Aufgabe ist, hinzugehen, zu dienen, zu lieben und dann kannst du wieder gehen. Du bekommst nichts von dieser Person, gar nichts. Keine Aufmerksamkeit, keine Liebe, kein Einladen, kein gar nichts. Und nicht nur das, dass wir nichts zurückbekommen, sondern es geht weiter. Jesus sagt, wir sind schuldig, einander zu lieben. Zum Beispiel in Johannes 13, Vers 14, in ebenfalls im gleichen Kapitel, sind wir schuldig, einander die Füße zu waschen. Oder Römer 13, Vers 8, Römer 15, Vers 1, 1. Johannes 3, Vers 16. Das sind alles die Stellen, wo geschrieben steht, dass wir schuldig sind, einander zu lieben. Was bedeutet es, wenn ich jemand etwas schuldig bin? Das bedeutet, ich muss dieser Person etwas geben. Zum Beispiel, wenn ich euch Geld schulde, irgendjemand von euch, dann muss ich dieser Person dieses Geld geben. Wenn ich es nicht tue, dann bleibe ich schuldig. Und wenn ich das gemacht habe, dann ist meine Schuld in dem Sinne beglichen. Und das bedeutet, wenn wir schuldig sind, einander zu lieben. Also das heißt, du bekommst dafür gar nichts, wenn du jemanden liebst. Aber du bleibst schuldig, wenn du nicht liebst. Also es ist unsere Pflicht. Wir müssen einander lieben. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Das sagt Jesus. Also, wenn du heute jemanden zum Beispiel nicht liebst, wenn du dir heute denkst, ey, eigentlich habe ich gar keine Lust und lebe einfach genauso weiter und lebe meinen Egoismus genauso weiter, dann bleibst du schuldig. Dann bleibst du schuldig, weil du nicht geliebt hast. Und fragt später, vielleicht auch nicht heute, vielleicht irgendwann mal anders, aber fragt euch gegenseitig ehrlich, eure Freunde, wie schätzt ihr mich ein? Gibt es Punkte, die du siehst, wo ich egoistisch bin? Gibt es Punkte in meinem Leben, wo ich vielleicht lieblos bin? Und macht es ehrlich. nicht irgendwie vor vielen Leuten, macht es vielleicht zu zweit, macht es vielleicht zu dritt, aber redet darüber und fragt die andere Person, ob du vielleicht wirklich damit ein Problem hast. Und jetzt kommt eine weitere schlechtere Nachricht, und zwar, wenn du sogar verstanden hast, okay, ich bin wirklich egoistisch, ich habe wirklich ein Problem damit, weil so oft geht es mir damit. Ich in meinem Leben denke darüber nach, wenn ich dann abends im Bett liege, okay, wie war heute der Tag oder was habe ich die Woche gemacht, und denke mir so, ja, irgendwie war ich eigentlich fast genauso egoistisch wie die Woche davor. Und es fällt mir so oft auf und ich denke mir so oft, ja, ich will aber so nicht sein und ich will doch die andere Person lieben. Aber so oft bin ich an diesem Punkt, dass ich wieder versagt habe. Ich gehe hin und sage, okay, ich bin jetzt liebevoll. Ich will diese Person lieben. Und dann gehe ich hin und versage wieder. Und es klappt wieder nicht und wieder nicht. Und ich glaube, vielleicht kennt ihr diesen Punkt schon. Wenn nicht, dann werdet ihr bestimmt an diesen Punkt kommen. Es ist so, so schlimm, dass wir es einfach nicht schaffen. Wir alle sind so selbstverliebt. Wir alle sind solche Egoisten, dass wenn wir sogar verstanden haben, dass wir Egoisten sind, dass wir, wenn wir es sogar gesehen haben, diese Handlung oder diese Handlung, ja, die ist Sünde, und es ändern wollen, dann werden wir es so oft überhaupt nicht schaffen. Und eigentlich ist es unmöglich, es zu schaffen. Aber was machen wir jetzt? Weil irgendwie müssen wir ja einander lieben, aber gleichzeitig, wenn wir ehrlich in unser Leben schauen, ehrlich in unsere Beziehungen schauen, in die Beziehungen vielleicht, die wir zu Hause erleben, mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern, wenn wir in diese Beziehung hineinschauen, dann müssen wir ehrlich zugeben und sagen, ja, ich bin oft egoistisch, ja, ich bin oft sehr lieblos, dann glaube ich, das Erste, was wir tun müssen, und ich sage hier auch müssen, dass wir uns vor Gott demütigen und Buße darüber tun sollen. Wir sollen uns vor Gott demütigen und Buße tun. Wir sollen hingehen und flehen. Wir sollen beten, weil wir es nicht können. Und das ist das Erste, das Allererste, was wir machen. Wir gehen nicht hin und versuchen, es selbst zu ändern. Wir gehen nicht hin und versuchen, es mit noch mehr Kraft, mit noch einer anderen Methode. Nein, das Erste, was wir tun, wir bringen diese Sünde vor Gott und wir bekennen diese Sünde vor Gott und sagen, dass wir Versager sind, dass wir Sünder sind, dass wir lieblos sind. Und das ist der dritte Punkt, unser Versagen, Jesu Verherrlichung. Weil nach unseren Versen in Johannes 13, da ist eine Begebenheit, die, als ob die so gar nicht so genau reinpasst. Und zwar ist da diese Begebenheit, ich lese es mal ab Vers 36, Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und diese Geschichte, wenn wir die einfach lesen, denken uns irgendwie, verstehen wir die Frage von Petrus, dass er ja wissen will, wohin Jesus geht, wenn er sie verlässt, und dass er auch mitgehen will und dass er seine Loyalität Jesus ja auch irgendwie unter Beweis stellen will. Aber was für uns so ermutigend ist, Jesus gibt dieses Gebot seinen Jüngern und direkt nach diesem Gebot kommt schon direkt das erste Versagen. Petrus wird darin versagen. Petrus wird darin sündigen. Petrus wird darin fallen, dass er Jesus ebenso verleugnet. Und wie sollen die anderen dann mit ihm umgehen? Sollen die ihn ausstoßen und sagen, Petrus, was bist denn du für eine Niete? Nein, er sagt zum einen, die anderen sollen ihn aufnehmen. Aber zum anderen zeigt es uns etwas so, so Wichtiges, dass wir Jesus brauchen und aber dass Jesus auch weiß, dass wir ihn brauchen. Und bevor wir hier alle über Petrus herfallen und uns über ihn erheben und sagen, ja, Petrus, was ist los bei dir? Du hast zuerst so große Töne geschwungen und gesagt, ja, schaut mal, hoch und heilig verspreche ich dir, dass ich dich nicht verleugnen werde, sondern mit dir bis in den Tod gehen werde. Und jetzt machst du sowas. Ich glaube, bevor wir uns in diese Gedanken hineinlassen, müssen wir uns auf uns blicken, müssen wir auf unser Leben schauen. Vielleicht hast du dir schon oft vorgenommen, ich weiß nicht, zum Beispiel nicht zu lästern. Vielleicht hast du dir schon oft vorgenommen, jemanden gerne zu vergeben. Vielleicht hast du dir schon oft vorgenommen, mit jemandem zu reden. Oder vielleicht hast du dir vorgenommen, freundlich mit jemandem zu sein. Vielleicht hast du dir vorgenommen, nicht wieder zornig zu sein, nicht wieder laut zu schreien, nicht wieder ja, in einem Wutausbruch zu enden. Vielleicht hast du dir vorgenommen, jemandem zu helfen. Egal, was du dir vorgenommen hast, ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon mal irgendwas sich vorgenommen, wo er sich ja, bewusst gemacht hat, ich will dieser anderen Person liebevoll begegnen. Aber jeder von uns hat es auch mal nicht geschafft. Jeder von uns guckt auf diese Situation und denkt sich, wie immer, irgendwie nicht geschafft. Und in den Beziehungen, die wir führen, sei es eine freundschaftliche Beziehung, sei es eine familiäre Beziehung, sei es eine Beziehung, die nur in der Gemeinde ist, in dieser Beziehung, da geht es eben oft um uns. Da geht es oft um uns, weil deinem Freund, ihm höre ich zu, er hört mir zu. In der Gemeinde, da geben wir uns die Hand und sind freundlich zueinander. In der Familie ebenso. Vielleicht, wenn du ein Paar bist, dann ebenso. Man macht sich gegenseitig Geschenke, man freut sich. Aber was passiert mit uns, wenn es beginnt, nur noch einseitig zu werden? Wenn es beginnt, nur noch von mir zu kommen? Oft geben wir dann einfach auf, aber genau in diesem Punkt, genau da versagen wir doch so oft, oder? Wir nehmen dann diese Ausrede, ja, ich wollte ja schon freundlich sein zu dieser Person, aber die ist einfach so anstrengend. Ich wollte ja schon auch ihr vergeben, aber sie lästert immer. Ich wollte ja auch schon nicht irgendwie ausrasten, aber diese Person hat mich einfach auf die Weißglut gebracht, so wie sie ist. Und alle, wir alle müssen auch irgendwie an diesen Punkt kommen, wo wir einfach anerkennen, ja, wir versagen darin. Und ja, wir können es ohne Jesus nicht selbst. Jesus selbst sagt es zwei Kapitel später, Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Jesus bringt dieses Beispiel vom Weinstock und der Reben und er sagt hier, die Rebe, also da, wo die Traube ranhängt, die kann nichts von sich aus tun. Das Einzige, was sie tun kann, ist, an dem Weinstock zu bleiben und dann sozusagen die Frucht zu bringen. Also anders gesagt, was ist die Rebe? Die Rebe ist eigentlich nur eine Leitung, nur ein Rohr, was sozusagen vom Weinstock zur Traube verbindet. Mehr ist die Rebe nicht. Wenn die Rebe auf dem Boden liegt, dann wird da keine Traube wachsen. Das heißt, die Rebe ist einfach nur so ein Verbindungsstück. die bringt diesen Saft vom Weinstock in diese Traube hinein. Aber zwei Fragen. Die erste ist, was ist dieser Saft, den Jesus hier meint? Und die zweite ist, was bedeutet es, dass ich sozusagen diese Rebe bin und wie kann ich in Christus bleiben? Also, was meint Jesus damit, wenn er dieses Bild beschreibt? Was ist der Saft und wie kann ich in Christus bleiben? Und Jesus meint mit diesem Saft seine Kraft und seine Gnade. Schlag gerne mit mir 1. Johannes auf, und zwar Kapitel 4. 1. Johannes Kapitel 4. Und genau da sehen wir diesen Saft, von dem Jesus hier redet. Ich lese ab Vers 9. 1. Johannes Kapitel 4 ab Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Genau das ist dieser Saft, den wir brauchen. Das ist der Saft, ohne den wir überhaupt nicht leben können. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen immer wieder neu zu diesem, also nicht nur diesem Vers, sondern mehr zu diesem Evangelium kommen. Immer wieder neu zu dieser Wahrheit kommen. Gott liebt mich. Gott hat mir meine Sünden vergeben und Gott hat mich als Feind geliebt und jetzt liebt er mich als sein Kind. Und darin gibt es keinen Weg vorbei, sondern müssen es immer wieder und immer wieder erneut hören, immer wieder erneut lesen, immer wieder erneut darüber denken und immer wieder dafür beten. Das meint Jesus hier mit diesem Saft. Und die zweite Frage war ja, wie kann ich jetzt denn in Christus bleiben? Ich habe verstanden, okay, damit sozusagen eine Traube entsteht, muss dieser Saft fließen und dieser Saft ist diese Gnade von Jesus. Aber wie kann ich jetzt in Jesus bleiben? Wie kann ich denn als Rebe in diesem Weinstock bleiben? Und die Antwort ist ganz einfach. Aber jeder von uns kämpft mit dieser Antwort. Wir müssen die Bibel lesen und müssen beten. Und wenn du jetzt ehrlich auf die Wochen zurückschaust in deinem Leben, du kannst überall versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Du kannst überall versuchen, mehr zu lieben, das zu tun, jenes zu tun. Aber wenn du nicht beginnst, deine Bibel jeden Tag zu lesen, wenn du nicht beginnst, jeden Tag dafür zu beten, dann kämpfst du an der völlig falschen Front. Weil das bedeutet es, in Christus zu bleiben. Es gibt keinen anderen Weg, als hinzugehen und Zeit, viel Zeit, regelmäßig Zeit, genug Zeit, alleine die Zeit, viel Zeit, ganz viel Zeit, regelmäßige Zeit, jeden Tag Bibel lesen, jeden Tag beten. Wisst ihr, warum wir so oft, wir alle, so wenig Zeit mit Jesus verbringen? Weil wir wie Petrus in diesem Beispiel alle, also uns alle so hochschätzen. Wir alle halten so viel von uns. Wir alle vertrauen uns irgendwie auf uns selbst. Wir meinen, ja, ich kann das schon. Ich kann schon die Person lieben. Ich kann schon nett sein. Ich kann dieses und jenes tun. Aber Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts. Gar nichts. Und wir vergessen es so oft, dass wir jeden Tag Jesu Hilfe darin brauchen. Und wir denken, ja, ich kann mich selber aus diesem Problem befreien, aber nein, wir können es nicht, sondern wir brauchen Jesus selbst. Und jetzt sind wir durch dieses ganze Thema durchgegangen. Und was ist unser Ergebnis? Also wie enden wir? Wie verbringen wir diesen Abend? Wie geht ihr in die nächste Woche? Weil, wenn ich ehrlich bin, dann bin ich so ein bisschen deprimiert. Als ich so das Thema so ausgearbeitet habe, dachte ich mir so, das ist irgendwie so ernüchternd, irgendwie so traurig zu wissen, Jesus hat uns so einen Maßstab gegeben und der ist gut, aber ich werde nie erfüllen können, Und das stimmt, niemand von uns kann ihn alleine erfüllen, aber wir können es mit und durch Christus. Und deswegen, wenn wir jetzt wieder essen, die Gemeinschaft losgeht, die nächste Woche bei euch im Leben losgeht, wenn alles wieder beginnt von vorne und wenn ihr wieder in diese Beziehung kommt, wieder in diese Situation kommt, wenn ihr wieder mit diesen Menschen zu tun habt, mit denen es euch so schwer fällt zu lieben, dann will ich euch mitgeben, seid gehorsam und glaubt. Glaubt und seid gehorsam. Was heißt es? Wir sollen hingehen, unsere Bibel lesen, dafür beten und mit Jesus leben und gleichzeitig hingehen und einander lieben. Das ist alles. Wir sollen gehorsam sein und glauben. Glauben, dass Jesus uns verändert, und gehorsam sein, wir sollen lieben. Und das ist eigentlich das Ergebnis von heute. Und ja, auch wenn wir jetzt gleich beten, lasst uns wirklich genau dafür beten. Lasst uns dafür beten, dass Jesus uns hilft, diesen Schritt zu tun. Dass Jesus uns hilft, liebevoll zu sein. Aber gleichzeitig dürfen wir auch daran glauben, dass er es tun wird. Amen.